Die Welt ist ungerecht und meint es nicht gut mit uns. Zu diesem Ergebnis kommen Timo und Helena nach einigen Jahren ihrer Beziehung. Angsteinflößende Ereignisse, ein Stalker und ein sehr schmerzhafter Verlust in ihrem Leben belasten ihre Beziehung. Unverarbeitete Gefühle von Angst, aber auch Trauer und Schmerz verwandeln sich in Wut, Hass und Misstrauen gegenüber ihren Mitmenschen, aber auch gegenüber sich selbst. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir möchten besondere Geschichten von besonderen Menschen erzählen. Timo und Helena, schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Hallo.
Danke, dass ihr eure Lebensgeschichte ein bisschen mit uns teilt. Ich weiß, sie ist sehr bewegend. Ihr habt große Dinge erlebt. Ich möchte so ein bisschen mal ganz vorne mit euch anfangen. Es klingt ja schon recht beeindruckend, was euch passiert ist. Aber wenn wir ganz vorne eurer Geschichte anfangen, ihr habt ja schon keine einfache Geschichte geschrieben vor eurer Beziehung, bevor ihr euch kennengelernt habt. Was danach passierte, das gucken wir uns gleich an. Aber wir wissen zum Beispiel, Timo, du warst schon mal verheiratet in deinem Leben, bevor du Helena kennengelernt hast. Wie war diese Ehe? Wie lange hat sie gehalten? Warum ging sie kaputt?
Also von der Zeit her, es waren 14 Jahre, ziemlich genau. Davon waren wir die letzten 7 Jahre verheiratet, also nach 7 Jahren praktisch geheiratet und dann weitere 7 Jahre zusammen. Und im Prinzip war es eigentlich, es war meine zweite richtige Beziehung, meine ernste. Und die hat dann eigentlich gleich 14 Jahre gehalten. Das war eigentlich so, wo man sagt, das hält ein Leben lang. Ich habe mich eigentlich darauf eingestellt und damals auch meine Partnerin, dass man sagt, okay, man bleibt für immer zusammen. Das war auch unser Ziel, aber dem war nicht so, weil man hat sich dann eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo wir geheiratet haben, auseinandergelebt. Also die schöne Zeit war eigentlich vor der Hochzeit und ab der Hochzeit war dann eigentlich so, ja, dann kam das Negative dann rein. Wo man sagt, man hat sich wirklich auseinandergelebt, man hat verschiedene Interessen gehabt. Es hat einfach nicht mehr so funktioniert. Und ja, hat halt nicht sein sollen.
Die Beziehung ist dann irgendwann beendet worden, die Ehe ist auseinandergebrochen. Was hat das mit dir gemacht nach diesen 14 Jahren?
Also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich ein Mensch, der nimmt sich eigentlich viel zu Herzen. Und die Beziehung, sprich das Negative an der Beziehung, hat dann, das hat mich kaputt gemacht. Also das hat mich regelrecht zerstört. Das war... ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, wenn es einer nicht selber durchgemacht hat, das kann man eigentlich, die Gefühle, wo man da hat, die kann man nicht beschreiben. Das ist einfach, es macht nichts mehr Sinn. Weder essen, noch trinken, noch irgendwie weggehen oder irgendwas oder irgendein Hobby, es macht nichts mehr Sinn. Es zieht einfach, das saugt dir einfach die ganze Energie raus, die du hast, die du dir vor der Zeit aufgebaut hast, sei es durch irgendwelchen sportliche Betätigungen oder solche Sachen. Das, wo du dir halt aufgebaut hast, das wird dir alles genommen in einem Augenblick, wo man sagt, ich weiß nicht warum, du hast einfach keinen Einfluss mehr drauf, du kannst nichts mehr steuern, weder Gefühle noch irgendwelche Gedanken, gar nichts, nichts mehr funktioniert, alles geht schief und du bist einfach nur noch leer. Also wie gesagt, ich war komplett kaputt eigentlich.
Und du bist noch regelmäßig zur Arbeit gegangen?
Ja, bin ich. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr so genau. Vielleicht habe ich ein paar Tage zwischendurch mal gehabt, wo ich dann Urlaub genommen habe. Aber jetzt nicht direkt auf krank schreiben, das nicht. Aber ich glaube, ich habe mich mal ein bisschen rausgenommen. Vielleicht 1-2 Wochen mit Urlaub, denke ich. Anfang habe mich dann noch meine sportliche Betätigung ein bisschen gestützt. Bisschen Fitness. Ich habe im Keller unten dann auch mal eine Zeit lang geboxt. So, das hat mich dann auch wieder ein bisschen gestärkt so. Aber das war halt nur so die äußere Erscheinung, wo man sagt, okay, man hält sich damit über Wasser, aber vom Gefühlen her bist du kaputt trotzdem.
Lass mich kurz fragen, du hast im Keller geboxt, du hast einen Boxring im Keller?
Nee, ich habe mir im Keller eigentlich so eine Art Zimmer für mich eingerichtet. Da war halt Spielekonsole, ein paar Gewichte, ein Boxsack ist dort gehängt, wo ich mich halt vielleicht zwischen 1,5 und 2 Jahren, glaube ich, hat das dauert, wo ich da halt regelmäßig unten war und mir dann einfach einen Frust von der Seele boxt habe, auf Deutsch gesagt. Und zu der Zeit, wo halt die Beziehung einfach nicht mehr so gut war, war es dann willkommen, wo ich sage, ich gehe mal runter in den Keller, das muss raus. Ich habe es halt dann einfach in Aggressionen rauslassen und gegen den Sack halt einfach gehaut.
Also hast du dich schon ein bisschen zurückgezogen?
Eigentlich ja.
Diesen Beziehungsbruch, den hast du nicht verarbeitet, indem du dich ausgetauscht hast, dir Rat geholt hast?
Es war ein Kumpel da, wie gesagt, das war damals mein bester Freund. Den habe ich ein bisschen was erzählt, aber ich habe eigentlich mit keinem Menschen drüber geredet. Ich habe das alles in mich hineingefressen.
Wie lange hast du das in dich reingefressen?
Ich sag mal so zwischen 1 und 2 Jahre, wo man sagt, okay, es war auf keinen Fall was von heute auf morgen. Das nagt an dir mit der Zeit und ich sag das mal, wenn ich das so überbrücken muss, vielleicht 1, 2 Jahre. Wie gesagt, so Einzelheiten kann ich jetzt gar nicht sagen, weil das im Prinzip ging es sehr schnell, aber andererseits hat es auch ewig gedauert. Also man kann das zeitlich gesehen eigentlich gar nicht mehr so spezifisch sagen, wie lange das alles dauert hat. Das war eine furchtbare Zeit, die kam mir vor wie Jahre. Aber ich kann dazu nur sagen, ich habe das mehr oder weniger mit mir selber ausgemacht. Wie gesagt, ich habe das in mich reingefressen und bin dann einfach runter in den Keller und habe das einfach, oder ich bin ins Training gegangen, ins Fitnessstudio, oder ich bin Boxen gegangen, oder ich bin mit einem Kumpel einfach einen trinken gegangen. Ich habe das einfach.
Hast du nach dieser ganzen Zeit, also wo du so relativ auf dich allein gestellt warst, wo du dich mit niemandem wirklich ausgetauscht hast, hast du eine Lösung gefunden, um dein Leben wieder in den Griff zu kriegen?
Lösung, ja, mehr oder weniger. Ich dachte, ich finde eine Lösung, aber die ging schief, meine Lösung.
Was war deine Lösung?
Ich habe dann irgendwann mal, durch das, dass ich einfach so leer war, ich konnte nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt wer weiß. Ich habe dann den Entschluss gefasst, ich bin dann mal in den Keller runtergegangen. Und durch das, dass ja mein Boxsack unten hing mit einer Kette, habe ich mir mal einfach die Vorstellung gemacht, so wie das wäre, einfach sich aufzuhängen.
Also das Leben zu beenden.
Ja. Ich war dann wirklich so leer, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe einen Schlussstrich, ich kann nicht mehr, weil ich war komplett fertig.
Hast du mit niemandem drüber geredet vorher?
Nee. Das war ja zum Schluss dann auch nur noch Streit in der Beziehung. Es hat ja keinen Spaß mehr gemacht. Man hat sich wirklich auseinandergelebt. Jeder ist dann auch wirklich seine Wege gegangen in der Beziehung noch, wo man noch verheiratet war. Jeder ist halt seine Interessen mehr oder weniger nachgegangen. Und ich für mich habe dann gesagt, okay, es langt, weil, wie gesagt, durch das, dass ich mit keinem drüber geredet habe, war auch keiner da, der dich gestützt hat oder so. Sondern ich habe für mich gewusst, das wird mit mir nichts mehr. Ich kannte mich bis dahin eigentlich am besten, wo ich gesagt habe, okay, bis hierhin kann ich gehen, aber jetzt bin ich leer.
Also jetzt dieser besondere Tag, an dem du dann im Keller standst vor diesem Boxsack und dir gedacht hast, eigentlich kann ich hier mein Leben beenden. Magst du kurz erzählen, was da in dir vorging?
Also ich versuche das mal alles zusammenzubekommen. Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe den Schreibtischstuhl genommen und habe mich da draufgestellt, weil von meinem alten Kinderzimmer stand noch so ein Schreibtisch drin, wo halt CDs und solche Sachen drin waren noch und der Stuhl noch mit dabei war. Und den habe ich genommen und habe mich da draufgestellt. Vorher habe ich den Boxsack natürlich runtergenommen, der an der Kette hing. Und man muss dazu sagen, der Boxsack wird dann mit einer Schwerlasthaken aufgehängt, damit der Boxsack durch die Schwingung auch gehalten werden kann, damit die Decke halt nicht runterkommt.
Das muss eine riesen Verankerung sein.
Richtig, das ist, ich glaube, mich zu erinnern, dass der circa bis zu 7 Zentimeter muss der in die Decke rein, damit es gewährleistet ist, dass der aufmacht. Weil das ist wie so ein Anker. Durch das Reindrehen macht der Haken praktisch hinten auf, und wie so ein Anker, wie so ein Schiffsanker, und verkeilt sich dann und bleibt dann wirklich im Beton. Also da kannst du eigentlich nichts mehr machen. Also da, wie gesagt, die halten zwischen 200 und 300 Kilo aus. Ich habe das ausprobiert, ich habe den Boxsack natürlich abgehängt und habe das ausprobiert, wie es ist mit der Kette, ob die lang genug ist, wenn ich die mir um den Hals lege, dass ich dann auch wirklich keinen Bodenkontakt mehr habe, nicht, dass das dann schief geht und so. Und ich da dranhänge und mich mehr oder weniger irgendwie verletze und dann da rumhänge und es soll ja schnell gehen. Weil ich habe den Schluss getroffen und ich wollte da schnell Schluss machen. Und es war halt irgendwie so, man muss das ja irgendwie ausprobieren. Ich habe das nicht jeden Tag gemacht, man bringt sich ja nicht mal jeden Tag um. Sondern ich wollte halt probieren, wie geht das, was mache ich da, was muss ich da machen. Ja, okay, ich nehme die Kette, schaue, wie lang die ist, lege sie mir um den Hals, spring vom Stuhl runter und ich breche mir den Kehlkopf oder das Genick und dann war es das. Und ja, die Decke war jetzt nicht allzu hoch, dass man sagt, ich habe jetzt einen langen Weg und das funktioniert dann. Ich wusste ja nicht, ob das funktioniert. Und ich habe es probiert und komischerweise ist, genau wo ich es probiert habe, der ganze Haken, Schwerlasthaken mit der ganzen Decke runterkommen. Also Im Prinzip muss man sagen, er hält 200 bis 300 Kilo aus und er hat bis dahin ja auch zwischen 1 und 2 Jahre ausgehalten durch das Schwingen von dem Boxsack, der 50 Kilo hat. Und ich mit meinen 70 Kilo hänge mich da hin und will mir eigentlich das Leben nehmen und der Haken kommt raus mit der ganzen Decke. Also, und dann habe ich mir schon die Frage gestellt, was soll das jetzt? Ich war dann komplett vor einer anderen Tatsache gestanden. Ich habe gesehen, was habe ich gerade gemacht? Das ging schief. Ich sehe das Riesenloch in der Decke und denke mir, wie kriege ich das Loch jetzt zu? Bevor der Hausherr das sieht, weil wir in Miete gewohnt haben. Also war komplett andere Gedanke in meinem Kopf.
Gar keinen Gedanken mehr an Sterben gehabt?
Nee, der Selbstmordgedanke war weg. Ich wollte nur noch schauen, wie kriege ich das Loch zu, wo kriege ich das Material her? Das Loch muss ich unbedingt zumachen, bevor der Hausherr das sieht, weil sonst kriege ich Stress. Oder bevor wer anders das sieht, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt meine Frau halt.
Mhm. Das ist der große Deckenanker mit rausgerissen und du hast dich jetzt darum bemüht, das zuzumachen. An genau. Sterben war nicht mehr zu denken. Du hattest jetzt sozusagen wieder was zu tun.
Ich hatte jetzt
hast du dich konzentriert.
Richtig.
Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Also ich meine, einen Selbstmordversuch hinter sich zu haben, wird das Leben bestimmt sehr verändern.
Ja, also wie gesagt, ich war zu der Zeit sehr sportlich. Fitnessstudio, zu Hause dann auch Boxen zwischendurch. Inliner fahren, Radfahren, also ich habe viel gemacht. Und ich habe zu der Zeit auch mit meiner damaligen Frau das Rauchen aufgehört gehabt. Und natürlich, wie das gescheitert ist, der Versuch, wo ich halt in der Situation war, dass das halt einfach alles in die Brüche geht und mit dem Selbstmordversuch und dem ganzen Drum und Dran, mit den Gefühlen halt, habe ich das Rauchen wieder angefangen. Weil ich, wie gesagt, ich war zwar in dem Moment, wo ich das Loch zugemacht habe, war der Gedanke vom Selbstmord war zwar weg, aber die Gefühle waren ja da, wo man sagt, man ist am Ende. Also mein erster Weg war erstmal wieder rauchen.
Mhm. Okay. Also ich will erstmal ganz kurz diese Szene einmal kurz einfrieren. Also du hast, also eine Beziehung ist kaputt gegangen. Mhm. Du warst so verzweifelt am Boden, dass du gesagt hast, der einzige Strich, den du machen kannst, ich mache einen Schlussstrich, ich nehme mir das Leben. Mhm. Hast versucht, dir das Leben zu nehmen, das ist schief gegangen. Mhm. Und du hast sozusagen dann wieder das Rauchen begonnen, also hast weitergelebt. Vielleicht einmal ganz kurz hier, vielleicht mal ich will ganz kurz deine Frau nämlich mal fragen, wie es bei ihr aussah, denn kurze Zeit später habt ihr euch dann ja kennengelernt. Aber vielleicht das Leben vorweg. Wir haben gerade von Timo gehört, wie sein Leben vorher war, was alles passiert ist. Jetzt mal, wie sah denn dein Leben aus, bevor ihr euch kennengelernt habt? Also etwa in der gleichen Zeit, die wir gerade gehört haben.
Nicht gut. Ganz schlimm. Also ich war eine schlimme Person.
Was hätten Menschen damals über dich gesagt, so von außen, wenn sie über dich gesprochen hätten? Was hätten sie gesagt? Also die Helena, die ist so und so.
Wenn das früher wäre, dann hätten sie gesagt, boah, schau mal die an. Das ist die, wo letztes Mal geschlägert hat.
Geschlägert? Du hast Schlägereien gehabt? Mhm. Als Frau?
Ja.
Wie alt warst du ungefähr?
Pubertätalter, zwischen 16 und 20.
Okay.
Also mitten da drin.
Also schon auf dem Weg zum Erwachsenenwerden.
Ja.
Und es ist ja eher selten, dass Frauen sich schlagen?
Also zur damaligen Zeit in meiner Clique war das eigentlich nicht selten, weil das war ja damals cool. Hm. Und wenn man halt das nicht gemacht hat, war man halt uncool.
Okay.
Also man hat sich halt immer so gut gefühlt. Man wurde, über einen wurde dann gesprochen. Schau mal die hat das und das gemacht oder die hat's voll drauf. Oder die hat voll die Kraft, obwohl sie so dünn ist und so klein und zierlich, aber der Schein trügt.
Wie sah der Alltag damals aus? Was hast du so gemacht? Also womit hast du deinen Tag gefüllt?
Ich habe damals meine Ausbildung gemacht zur Kinderpflegerin. Ja, und ich habe sie auch abgeschlossen. Und das passt eigentlich gar nicht zusammen. Weil ich habe einfach damals eine Ausbildung einfach angefangen, weil ich nicht wusste, was aus mir werden wird oder werden soll. Dann habe ich mir gedacht, ach, ich mache das jetzt einfach. Hauptsache, ich habe eine Ausbildung und was danach kommt, wird sich schon irgendwie ergeben. Und ja.
Und die Wochenenden?
Partys, viel trinken, viel Alkohol, rauchen, ab und zu auch Joints geraucht.
Mhm.
Ja.
Und da am Wochenende gab es dann auch so Schlägereien.
Mhm.
Vielleicht ist es vielleicht eine komische Frage, aber könntest du vielleicht eine so eine Szene beschreiben? Also was damals passiert ist. Man kann sich so schlecht vorstellen, dass da also eine junge Frau in Schlägereien verwickelt ist. Mit wem hast du dich geschlagen?
Ja, das war damals so, wir waren auf dem Skatepark, so haben wir das damals genannt, und da haben wir uns mal getroffen am Wochenende. Da haben wir viel getrunken, viel geraucht, Musik gehört und uns amüsiert. Und das war früher irgendwie immer so, wenn man seine Clique gehabt hat und andere Clique dazugekommen ist, hat man sich erst irgendwie auf die Probe stellen müssen. Hast du jetzt irgendwie irgendwelche coolen Sachen, dass du in unsere Gruppe passt? Oder bist du jetzt einfach so und kommst da rein? Ja, und dann war halt eine Gruppe Mädels, die sind halt dann zu uns gekommen und wollten halt mit uns trinken. Und ein paar Kumpels haben, glaube ich, die mitgebracht. Und wir Mädels waren natürlich eifersüchtig. Dann haben wir gedacht, das geht jetzt mal gar nicht. Was wollen die da? Wollen die uns unsere Jungs nehmen oder so? Ja, und dann war halt ein gewisser Pegel erreicht und die Mädels haben dann ein paar Sachen gesagt, wo wir halt ausgeflippt sind. Also bei uns war es nicht so eine Explosion, sondern es war gleich eine Atombombe.
Mensch, okay, also leicht reizbar.
Vor allem unter einem gewissen Alkoholpegel, da war komplett finito.
Und bist du auf die zu? Dann hast du mit denen, die angefangen zu schlagen mit den Mädchen?
Na, das war eher andersrum. Die haben uns angepöbelt und dann ging es irgendwie los. Ich weiß jetzt nicht, wie genau. Wahrscheinlich hat da irgendwer gesagt, was uns halt nicht gepasst hat, und dann ging's los. Wir haben unsere Haare erst nach hinten gebunden, weil die Mädels gehen ja gern erst auf die Haare. Dann haben wir sie zurückgebunden und dann hatten wir unsere Fäuste und dann ging's los. Also dann ist totales Chaos ausgebrochen und wir haben geschlägert und ein Mädchen hatte ich dann, mit der habe ich mich beschäftigt und ich habe sie an die Haare gepackt und ihr Gesicht auf dem Bordstein geschlagen halt.
Das ist sie bestimmt verletzt.
Ja, schon. Die Jungs haben das gesehen und die haben gesehen, dass es eskaliert ist und dass es richtig weit gekommen ist und dann haben die uns auseinandergenommen. Also die haben uns gepackt und einfach weggeschmissen, weil die Jungs haben natürlich ein bisschen mehr Kraft. Die haben uns einfach gepackt und uns auf die Seite geschmissen. Und dann war es.
Okay, also die Jungs erledigt. Haben das dann ein bisschen befriedet. Ja. Aber das war Alltag, das passierte öfter. Das war nicht eine Ausnahmesituation.
Ja.
Ihr habt euch oft, okay.
Also wir hatten uns oft nicht unter Kontrolle.
Ja.
Ja.
Okay, das ist ein kleiner Einblick in dein Leben. Und ungefähr in dieser Situation habt ihr beide euch dann irgendwann mal kennengelernt. Also du warst in der Situation, dass du ziemlich aggressiv warst und dich oft geprügelt hast mit anderen Frauen. Du warst in der Situation, dass dein Leben gerade, ja, du warst kurz davor, dein Leben zu beenden. Hm. Das ist misslungen und du fingst jetzt gerade irgendwie neu an, dein Leben irgendwie weiterzuleben. Timo, wo hast du Helena das allererste Mal gesehen?
Also das allererste Mal war bei meinem damals besten Kumpel. Weil seine Freundin, also von meinem Kumpel, die Freundin, war ihre beste Freundin.
Okay.
Und also wir sind öfters zusammen gewesen, ich und mein Kumpel halt damals, und wir waren meistens bei ihm in der Wohnung. Und ich habe aber sie bis dahin noch nie gesehen.
Was war denn der Anlass? Kam man einfach so zusammen?
Mein Geburtstag.
Du hattest Geburtstag?
Mhm. Ich habe meinen 22. Geburtstag gerade gefeiert.
Aha. Aber das kann man da sagen, als ihr beide euch gesehen habt, das war Liebe aus dem ersten Blick?
Von meiner Seite her war was, wo ich gesagt habe, okay, da ist was dran, das ist sehr interessant, da bleibe ich mal dran. Also das hat mir auf jeden Fall was gereizt.
Mhm.
Und das war es mir wert, dass ich mich dann damit befasse.
Mhm.
Und es war auch dann so, dass ich an dem Tag tatsächlich, obwohl wir noch nicht mal zusammen waren, schon eifersüchtig war, wenn eine andere mit ihr geredet hat.
Interessant. Ging es dir genauso?
Mhm.
Ja?
Ich habe ihn zwar also gesehen, habe mir gedacht, oh, da wäre was für mich, aber irgendwie noch so kein Interesse gezeigt.
Aber trotzdem ist eine Beziehung daraus geworden. Wie kam das?
Okay. Wie gesagt, angefangen hat es mit dem, weil wir ja eigentlich das gleiche Paar als Freunde hatten und wussten nichts davon. Dann hatten wir zufällig das gleiche Fitnessstudio und zufällig die gleiche Disco. Aber kannten uns halt nicht. Also wir waren praktisch immer am gleichen Ort, aber wussten voneinander nichts.
Also ihr beide habt euch kennengelernt, seid zusammen in eine Beziehung eingegangen. Und was hat diese Beziehung mit euch gemacht? Wie hat sich euer Leben verändert? Vielleicht Helena, wie war es bei dir?
Also mein Leben hat sich positiv geändert, zum Positiven, weil ich war früher ein sehr aggressiver Mensch und habe viele schlimme Sachen gemacht und ausprobiert. Und mein Mann hat mich positiv verändert.
Schön. Also ihr beide so, ihr wart gegenseitig so ein bisschen Halt an im Leben.
Ja.
Und es ging auch 3 Jahre lang, weil ich eine glückliche Beziehung. Mhm. Also es war eine schöne Zeit, die ihr hattet. Aber dann passierte ja was wirklich Ergreifendes in eurem Leben. Was ist nach 3 Jahren eigentlich passiert? Also du hattest einen Stalker, weiß ich. Mhm. Wie fing das an? Wie muss man sich das vorstellen?
Also am Anfang, wie das alles angefangen hat, haben wir das gar nicht so verstanden. Also nach unseren 3-jährigen Beziehung sind wir eines Tages ins Solarium gefahren. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und auf einmal lag vor unserer Wohnungstür ein Liebesbrief. Und wir haben uns gedacht, der geht nicht an uns. Und mein Mann hat den Liebesbrief weggeschoben zum Nachbar rüber. Und dann hat er gesagt, hey Schatz, warte mal, da steht mein Name drauf. Dann haben wir den Brief aufgehoben, haben ihn aufgemacht und eine Rose war dabei und es war sehr parfümiert. Dann haben wir das aufgemacht, den Brief, und haben durchgelesen, was da eigentlich drin steht. Und da stand drin, so wie wir uns daran erinnern können, dass die Person sich für die schönen Stunden mit meinem Mann bedankt und dass es einfach alles so schön war und so. Und zum Schluss stand drauf, deine M. Hm. Und wir haben uns nichts dabei gedacht. Wir haben dann angeschaut und haben uns nichts dabei gedacht. Wir haben den Brief genommen, Foto gemacht und den dann weggeschmissen. Weil wir uns zu 100% vertrauen. Also wir sind beide 100%ig treu.
Mhm. Okay, also dieser Brief war da und dann war danach Ruhe. Also ich meine, es ist komisch, dass sowas da ist, aber ihr habt den weggeschmissen und dann war es aber nicht gut.
Nee.
Was passierte dann?
Das erste Mal war es so, dass ich mir einen kaputten Reifen gefahren habe. Dann hat man an einen Zufall gedacht. Dann kam der zweite Reifen. Hab mir schon wieder gedacht, ja, bist irgendwo reingefahren. Beim dritten Mal, ja, Schatz, bist du in eine Baustelle durchgefahren oder hast du dir irgendwas eingefahren? Wo fahrst denn du überall rum? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht erklären, warum das so ist. Und zum Schluss wurden es 8 Reifen.
Hm. Dein Auto?
Das war mein Auto, ja. Okay. Das war mein 1er BMW, den ich mir damals so sehr gewünscht habe. Und den haben wir uns dann auch gekauft. Und der Reifen war immer hinten rechts kaputt.
Immer hinten rechts? 8 Reifen habt ihr?
Ja.
Es geht ja richtig ins Geld, sich 8 Reifen zu kaufen.
Ja.
Habt ihr dann schon gemerkt, hier stimmt was nicht? Seid ihr zur Polizei vielleicht gegangen?
Also bei 8 ist ja dann, sage ich, da lass jetzt mal einen Zufall raus. Bei 8 Reifen. Wenn ich sage, okay, da ist jetzt irgendwer am Werk, das hat bei mir dann schon irgendwann mal Klick gemacht und hat mir gedacht, da ist irgendwer dran, der will mit Absicht erreichen, dass hier ein Unfall passiert. Weil erstens ist es hinten rechts gewesen, das heißt, du siehst es nicht, wenn du aufs Auto zugehst, und zweitens immer nur bei ihrem Auto. Und dann haben wir uns schon langsam mal Gedanken gemacht, dass wir sagen, hier stimmt was nicht, hier ist eine Person durch den Brief. Durch den Reifen, das haben wir dann miteinander verknüpft, weil es ja eigentlich in der Zeit war, weil mit dem Brief fing ja alles an. Da haben wir gesagt, okay, das kann nicht ein Zufall mit dem anderen sein, der da übereinstimmt, sondern wir haben das dann verknüpft und haben gesagt, das ist eine Person, die jetzt weitermacht auf einen anderen Weg.
Hm. Das ist ja nicht bei zerstochenen Reifen geblieben.
Nee.
Was habt ihr noch erlebt?
Mein Auto wurde dann noch zerkratzt. Das war nicht das Einzige, die Reifen, sondern es wurde komplett zerkratzt. Und das geht ja auch dann ins Geld, weil es sieht erstens nicht schön aus und zweitens kostet das ja auch viel Geld. Die Motorhaube war das Schlimmste, weil wir haben uns dann nach einer Zeit gedacht, jetzt müssen wir das Auto irgendwo hinstellen, weil irgendwie passiert immer wieder was am Auto, aber wir hatten immer noch keinen Zusammenhang, warum das alles so passiert. Dann haben wir gesagt, wir fahren das Auto zu meinen Eltern, weil die haben 15 Kilometer von uns weit weg gewohnt. Und wir haben es bei denen in eine Garage gestellt, eine Tiefgarage. Da haben mehrere Autos geparkt. Und am nächsten Tag ruft dann meine Mama an und sagt, ihr müsst kommen. Dann haben wir gesagt, warum? War schon wieder jemand am Auto dran? Sagt sie, ja. Dann sind wir runtergefahren zu meinen Eltern und auf der Motorhaube stand Schlampe drauf.
Eingeritzt?
Eingeritzt, ja. Also ich weiß nicht, wie groß das war, riesig.
Ja, schon so hohe Buchstaben.
Dass es jeder lesen kann.
Ja. Mhm. Okay, also derjenige hat euch beobachtet, wusste, ja, wo ihr wohnt, wo ihr seid, wo ihr euch aufhaltet. Habt ihr irgendwelche Schutzmaßnahmen? Ihr seid bestimmt zur Polizei gegangen, oder? Und habt euch irgendwie geschützt, was ausgedacht, wie ihr euch schützen könnt?
Also, wir haben uns dann eine Wildkamera gekauft und haben die auf dem Balkon installiert und auf dem Parkplatz ausgerichtet, wo ihr Auto stand, um einfach mal Gewissheit zu kriegen, wer ist es, wo ans Auto geht. Weil er hat ja im bestimmten Zyklus immer den Reifen zerstochen. Und das wollte man einfangen. Und wie gesagt, alles installiert und die Kamera auf dem Parkplatz ausgerichtet, aber war nichts drauf.
Zur Polizei sind wir auch gegangen und haben eine Anzeige gegen Unbekannt gemacht. Ja. Aber das wurde für lächerlich empfunden und nicht ernst genommen. Also die Polizei hat uns komplett abgewiesen.
Hm. Ja. Fühlt ihr euch dann noch sicher in eurer Wohnung?
Nee.
Aber ihr seid geblieben.
Ja. Ja, weil das war irgendwie, im Hinterkopf war irgendwie ein bisschen Angst da. Aber irgendwie hat man nie gemeint, dass es zu irgendetwas Schlimmerem kommen kann. Weil ein Mensch kann doch nie zu etwas Bösem fähig sein. Wie kann es denn noch schlimmer werden? Die Reifen waren komplett zerstochen, das Auto war zerkratzt, Nägel wurden dann unters Auto gelegt in der Tiefgarage und vom Fahrrad wurde geklaut von uns. Und das war irgendwie immer so ein Anschlag.
Und hattet ihr einen Verdacht, wer das sein kann?
Jein. Es ist halt schwer, weil du sagst dann, durch das, dass so viel rauskommt eigentlich an Wissen von dem anderen, dann denkst du dir, ja, der muss mich ziemlich gut kennen oder sie. Mhm. Weil im Prinzip ging ja materiell gesehen alles auf sie, also Auto zum Beispiel. Oder halt das Fahrrad, das geklaut wurde, war übrigens meins. Aber auch nur aus dem Sinn, weil sie am letzten Tag, bevor es geklaut wurde, auf meinem Fahrrad saß, weil wir Räder getauscht haben. Mhm. Und anscheinend, wir haben dann vermutet, es muss eine Person sein, die bei uns oben wohnt. Das gibt's nicht anders, weil er das wirklich auseinanderhalten kann, wem was gehört. Er weiß die Arbeitszeiten, wann wir zur Arbeit gehen, wann wir was machen, wie wer arbeitet, wann wir was für eine Schicht haben. Also wirklich die ganzen Sachen und Einzelheiten. Mhm. Wir hatten eine Vermutung im Haus, weil da extremer Baulärm war für ein halbes Jahr. Mhm. Und haben dann eine Vermutung gehabt, dass das von oben her kommt, weil wir auch ein paar Mal gesehen haben, dass halt sie beobachtet wird, zum Beispiel, wenn sie nach Hause kommt, wo dann am Fenster zum Beispiel eine Person steht und nicht erschrickt, weil sie gesehen wird, sondern einfach stehen bleibt und dann einfach meine Frau halt beobachtet, wie sie nach Hause geht. Und ich habe das auch einmal gesehen, wo ich mit ihr nach Hause gekommen bin, habe ich den auch gesehen, dass er am Fenster steht und einfach nicht erschrickt und zurückgeht, sondern bleibt stehen und mit fixiertem Blick. Mhm. Also nach wie vor, als wäre das ganz normal. Und so fiel eigentlich der Verdacht auf die Person und natürlich auch auf den ganzen Freundeskreis, ist klar.
Jeder wurde verdächtigt.
Jeder wurde verdächtigt, weil nur die Freunde kennen dich so, wie das, was da passiert ist. Und dann haben wir natürlich damit gerechnet, dass es jeder sein kann im Freundeskreis. Sei es Verwandtschaft, Bekanntschaft, gute Freunde, beste Freunde, jeden haben wir verdächtigt. Jeden.
Ihr habt eine Distanz aufgebaut zu euren Freunden.
Ja. Mhm.
Boah, wie weit sowas geht. Hm? Mhm. Aber das war ja noch nicht alles. Also man denkt ja, das hört sich ja schon gruselig an, was da passiert ist. Dass ihr beobachtet werdet, dass ihr gestalkt werdet, dass da was, vor allem du, dass deine Sachen kaputt gemacht werden. Aber das war ja nichts gegen das, was dann passiert ist. Es war ja eines Morgens, Timo, du bist zur Arbeit gegangen, du hattest Frühschicht, um 5.30 Uhr.
Ich bin um 4:30 außer Haus.
4.30 Uhr. Mhm. 4.30 Uhr hast du das Haus verlassen. Mhm. Und du warst noch zu Hause, du musstest auch arbeiten.
Ja, ich hatte auch Frühschicht, aber eine Stunde später.
Mhm. Das heißt, du hättest eine Stunde nach Timo das Haus verlassen.
Ja.
Was an diesem Tag passiert, an jenem Morgen?
An dem Tag bin ich ganz normal aufgestanden, habe meine Sachen gepackt, mich hergerichtet, mich frisch gemacht. Und habe meine Tasche gepackt. Und in dem Augenblick, wo ich mich angezogen habe und meine Tasche genommen habe, habe ich eine Wohnungstür gehört, die wo zugegangen ist. Und bei uns war es so in der alten Wohnung, wir hatten Holzfenster und Holztüren. Also es war, glaube ich, 80er Baujahr.
Ja.
Und ich ziehe mich gerade an, nehme meine Tasche und dann höre ich diesen Türknall. Und dann denke ich mir, okay, da muss jetzt irgendjemand seine Wohnung verlassen haben, aber durch das Spion hat man kein Licht im Hausgang gesehen. Und für eine Millisekunde habe ich mir dann gedacht, das ist aber komisch. Warum macht derjenige kein Licht im Hausgang an? Es ist doch stockdunkel, es ist 5:30 Uhr in der Früh und es ist finster draußen. Und ich habe mir aber dabei nichts gedacht und denke mir, okay, ich muss jetzt in die Arbeit, war unter Zeitdruck, weil ich habe immer bis zur letzten Minute geschlafen. Und ich packe meine Sachen, gehe zur Tür, mach die Tür auf, mach den ersten Schritt raus und sehe schon, wie eine Person so vor mir steht. So, schon in Position und steht vor mir da und im Augen, also nicht vor mir, sondern ich bin rausgegangen und im Augenwinkel sehe ich eine Person, die so dasteht. Und diese Person hatte so eine Rohrzange und mit der Rohrzange hat er dann auf mich eingeprügelt.
Oh, okay, du bist gerade aus der Wohnung rausgegangen, du standst gerade einen Schritt vor deiner Wohnung.
Ja.
Und dann hast du einen Schlag bekommen, ja, mit einer Rohrzange.
Also mitten auf den Kopf.
Bist du bei Bewusstsein geblieben?
Ja, Gott sei Dank.
Wie ging es dann weiter?
Derjenige hat versucht, mich in die Wohnung reinzuprügeln. Aber durch den Schock habe ich irgendwie die Tür nicht loslassen können. Also ich habe versucht, immer die Tür festzuhalten. Weil ich wusste, wenn er mich jetzt reinprügelt, hat er alles erreicht.
Hm.
Weil dann hat er seine Zeit und kann sich auslassen. Aber ich habe natürlich um mein Überleben gekämpft.
Hast du um Hilfe geschrien?
Ja, sehr laut. Ich habe, glaube ich, ich habe noch nie so laut in meinem Leben schreien können und ich wusste gar nicht, dass ich so eine Stimme habe. Ich habe richtig laut nach Hilfe geschrien und die Nachbarn hat keiner geholfen, keiner. Mir hat kein Mensch geholfen. Der Nachbar neben uns hat die Polizei gerufen und gegenüber uns war auch noch eine Wohnung. Da waren zwei Frauen, zwei Geschwister und so wie wir es mitbekommen haben, ist ihre Schwester ohnmächtig geworden, weil sie das beobachtet hat.
Was genau hat sie beobachtet? Was ist passiert?
Wie er in die Wohnung einbricht und mich verprügelt mit der Rohrzange.
Und du hingst an der Türklinke mit, ja, einer Hand? Hast die Türklinke nicht losgelassen?
Nein.
Und er hat auf dich eingeschlagen?
Ja. Und dann ist er irgendwie durch den Kampf ist er hinter mich gekommen und hat mir versucht, den Mund zuzumachen, damit ich nicht weiter schreie. Und sein Finger ist in meinen Mund also reingekommen und er hat Handschuhe angehabt und ich habe auf seinen Finger gebissen. Ich habe versucht, ihn abzubeißen, aber er hat Glück gehabt, dass er die Handschuhe noch dran hatte. Ich habe das gehört, wie meine Zähne haben auch tagelang mir wehgetan danach, weil ich konnte nicht mal was essen, weil die Zähne mir schon fast abgebrochen sind an dem Tag. Und er hat mich immer weiterhin versucht einzuprügeln und zu schlagen und ich habe mich versucht natürlich zu wehren, soweit es mir möglich war. Ich habe gekämpft und irgendwann habe ich mir gedacht, ich kann nicht mehr, ich habe keine Lust mehr, dann sterbe ich jetzt halt.
Aber du warst die ganze Zeit bei Bewusstsein, obwohl die ganze, ja, Zeit auf dich eingeschlagen hat.
Ja.
Hast du schon geblutet? Warst du verletzt?
Ja, also mein Kopf war voller Blut. Und er hat auch auf meine Hand eingeschlagen, damit ich die Tür loslasse. Es war eine gefühlte Ewigkeit.
Und dann hast du irgendwann aufgegeben?
Ich habe aufgegeben, ja. Ich habe mich versucht, bewusstlos zu stellen und mich einfach auf den Boden gelegt. Und ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt ist es soweit. Ich muss mein Leben halt loslassen.
Mhm.
Ich muss meine Familie loslassen. Es sind so viele Sachen durch meinen Kopf gegangen, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich sterben und lass halt meine Familie zurück.
Mhm.
Und in den Zeitpunkt, wo ich auf dem Boden gelegen bin, hat er nicht aufgehört. Er hat von oben bis unten weiterhin geschlagen mit der Rohrzange.
Als du lagst?
Ich habe mich totgestellt und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Ich bin doch eigentlich schon bereit zu sterben. Warum sterbe ich jetzt nicht? Warum dauert es so lang? dann irgendwie, ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie aufgestanden, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und ich bin im Schlafzimmer gelandet. Er hat mich dann auf unser Schlafzimmerbett geschmissen. Und ich habe mir gedacht, oh, das war's. Jetzt kommt das nächste Schlimme.
Es klingt wie eine Vergewaltigung.
Ja.
Kam es soweit?
Nein, Gott sei Dank nicht. Ich hab dann zu ihm gesagt, was willst du von mir? Willst du mein Geld? Willst du mein Auto? Was willst du von mir haben? Du kannst alles haben, aber lass mich einfach in Ruhe. Wer bist du eigentlich? Was willst du von mir? Ich konnte ihn nicht sehen. Er war komplett vermummt. Seine Augen habe ich nur sehen können und ich habe nichts erkennen können. Es war einfach, irgendwie war das Licht dann auch an. Ich weiß nicht warum. Es war dann entweder, weil die Sonne dann reingeschienen hat nach einer Zeit oder weil das Licht an war. Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Und dann ist er vor mir gestanden, hat mich angeschaut, seine Arme so umgeschränkt, beidbeinig ist er dann gestanden, hat mich angeschaut und gesagt, du Schlampe. Ich habe das nicht verstanden. Er hat sich dann umgedreht und war weg. Ich habe dann sofort die Schlafzimmertür zugeschlossen und versucht, sie zuzusperren, weil wir hatten Gott sei Dank einen Schlüssel. Ich habe so gezittert, ich konnte bei die Tür zumachen, aber irgendwie ging sie zu. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt überlege ich mal. Draußen in der Küche sind solche Messer. Wenn er jetzt zurückkommt und die Tür eintritt, der wird, ich weiß nicht, was er an mir tut, der wird mich umbringen. Also vor Messer hatte ich schon Angst, weil ich habe mir dann gedacht, okay, wenn das Messer dann kommt, dann wird es richtig schmerzhaft. Und in unserem Schlafzimmer war eine Balkontür. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich auch aus dem Balkon springen, weil wenn der jetzt wieder reinkommt, dann springe ich lieber runter und breche mir irgendwas, bevor er mich mit einem Messer...
Habt ihr kein Telefon im Schlafzimmer gehabt?
Nein, mein Handy war in der Handtasche und das war draußen beim Kampf irgendwo rumgelegen. Ich weiß es nicht mehr. Es war im Gang draußen gelegen.
Mhm. Und kam der Mann wieder?
Also ich dachte, er war noch irgendwie in der Wohnung. Ich glaube, der war noch eine Zeit lang in der Wohnung. Aber er hat dann gemerkt, dass er jetzt dann gehen muss, wahrscheinlich weil die Polizei dann ja kommt. Weil es kann nicht gewesen sein, dass es keiner gehört hat. Es hat jemand gehört. Und dann war er auf einmal weg und ich sitze im Schlafzimmer, fasse mir auf meinen Kopf und denke mir so, irgendwas ist das komisch. Schau, alles voller Blut. Ich denke mir so, das gibt's nicht, was ist jetzt passiert? Und dann hört man nur noch, denke mir so, will der mich jetzt irgendwie panisch machen, damit ich auf sowas immer panisch reagiere? Kommt's wieder, laut. Dann denke ich mir so, okay, ich habe jetzt richtig Angst und jetzt bin ich panisch geworden, weil ich mir bewusst geworden bin, dass jetzt was passiert ist. Aber ich habe dann irgendwie kapiert, okay, da ist jetzt was vorgefallen. Und auf einmal heißt es, ja, hier ist die Polizei. Und ich denke mir so, Gott sei Dank, es wird mir geholfen. Gott sei Dank, er ist weg. Ich brauche keine Angst mehr haben. Und Polizei hat geschrien, hier ist die Polizei, hier ist die Polizei. Aber ich konnte die Tür nicht aufmachen. Ich konnte es nicht, weil ich nicht wusste, ob er noch drin ist. Also hat die Polizei die Wohnungstür eingetreten. Also sie hat sie eintreten müssen, weil ich konnte die Tür nicht aufmachen. Weil die Polizei wusste auch nicht, bin ich jetzt tot, bin ich am Leben oder wo bin ich oder was ist da passiert? Oder ist derjenige, der wo das mit mir gemacht hat, noch in der Wohnung? Die Polizei ist dann gekommen, hat die Tür eingetreten und die Wohnungstür, an der Wohnungstür, an der Schlafzimmertür haben sie dann geklopft und haben sich wieder erkenntlich gegeben, dass es die Polizei ist. Und dann habe ich die Schlafzimmertür aufmachen können. Ich habe die Polizei gesehen und habe mir gedacht, oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, weil er ist nicht mehr da, ich brauche keine Angst haben. Ich habe mir nur gedacht, Gott sei Dank.
In der Tat, Gott sei Dank, ja, dass sie da waren. Was für Verletzungen hast du davongetragen? Die haben dich bestimmt sofort ins Krankenhaus gebracht.
Ja, ich bin erst mal raus, habe mein Handy genommen und habe meinen Mann angerufen. Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas sagen konnte. Es war nur...
Und so wie sie schon gesagt hat, sie hat angerufen. Ein paar Mal hat sie es versucht. Sie hat mich ja nicht erreicht, weil ich ja arbeiten war. Und ich habe fast kein Wort verstanden. Es war alles nur geheult war. Aber es war sie und sie hat versucht, mir irgendwas zu sagen. Ich habe nur irgendwie rausgehört, irgendwie Angst und bitte komm. Und ich wusste einfach nicht, was los ist. Bei mir hat sich dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 10-mal in der Sekunde dann meine Gesichtsfarbe gewechselt. Ich habe dann komplett umgeschalten. Ich bin runter, Werkzeugkiste weg und bin nach Hause.
Du warst dann wahrscheinlich mittlerweile im Krankenhaus, oder?
Ja, ich wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert, ja.
Du bist nach Hause gegangen?
Also, ich glaube, ich habe dann irgendwie mit ihrem Vater noch telefoniert, weil ihr Vater war mit ihr bereits im Uniklinikum. Mhm. Und ihr Vater hat dann zu mir gesagt, ich soll nicht nach Hause fahren, ich soll ins Uniklinikum kommen, weil ich soll jetzt auf keinen Fall nach Hause fahren. Mhm. Aber er hat nicht gesagt, was los ist. Er hat nur gesagt, bei euch wurde eingebrochen. Mhm. Und ich war perplex, weil ich wusste nicht, Einbruch, was, wer, wie. Ich habe mich gar nicht auskennt. Und dann noch mit ihr die Anrufe. Ich konnte überhaupt nicht irgendwie was, ich habe keinen Zusammenhang erkennt.
Mhm. Und als du im Krankenhaus ankamst, hast du deine Frau gesehen, Helena? Wie sah sie aus?
Also ich kam zum Uniklinikum, habe das Auto hingestellt, bin zur Tür rein und da war rechts so ein Tisch und so ein Bett oder was das war, da saß sie drauf und irgendwie hat sie blutverschmiert ausgeschaut, die Polizei war auch drin, die Eltern waren da von ihr, das war irgendwie so alles durcheinander und irgendwie bin ich mir so vorgekommen, ich komme in eine Situation rein, wo ich unerwünscht bin. Die Blicke, wie die auf mich gerichtet waren und so, total verurteilend. Also ich habe mich gefühlt wie ein Stück Dreck.
Man hat gedacht, du hättest das gemacht.
Ja.
Weil der Nachbar hat bei der Polizei angerufen und gesagt, dass mein Ehemann mich schlägt.
Ah, okay. Das konntet ihr wahrscheinlich schnell aufklären.
Mhm. Ja, also in der Tat war das so, dass die Kripo hat mich, glaube ich, die ersten 3 Tage verdächtigt. Also ich war der Hauptverdächtige. Obwohl ich an dem Tag ca. 50 Zeugen hatte durch meine Arbeitskollegen. Mhm. Weil ich musste ja aufgrund meiner Arbeit schon in der Früh um 5 anfangen. Und ich war dann, wenn ich in der Arbeit war, mit 50 Personen zusammen. Und ich hatte tatsächlich an dem Tag 50 Zeugen. Aber ich war 3 Tage lang der Hauptverdächtige. Weil der die Polizei angerufen hat, einfach eine Falschaussage gemacht hat. Mhm. Und aufgrund dessen waren die ersten 3 Tage für mich die Hölle.
Hattet ihr denn eine Idee? Also hattest du eine Idee, wer dir das angetan hat?
Ich habe an alles gedacht. Ich habe an jeden Menschen, mit denen ich Kontakt hatte, an jeden gedacht. Und die Person war so vermummt, es war so dunkel und ich war so in Panik. Ich kann nicht mal sagen, wie das ausgeschaut hat, alles. Mhm. Was er anhatte, weiß ich nicht. Aber die Sturmmaske oder was weiß ich, diese Mütze, diese dunkle,
ich kann mir vorstellen, es ist natürlich schwer, aber darauf konzentriert man sich bestimmt nicht.
Nein.
Die Bilder im Krankenhaus, du hattest von Kopf bis Fuß Hämatome, hast überall geblutet.
Mhm. Die Kripo war drin, die haben Bilder von ihr gemacht, eine Frau, glaube ich, hat gerade Fotos von ihr gemacht, wie sie da sitzt. Und du musst dir vorstellen, du kommst da an einen Punkt, gehst ins Krankenhaus, wirst von deinem Alltag rausgerissen, weißt nicht, was los ist. Deine Frau sitzt vor dir, blutüberströmt, Polizei ist da und du bist der Hauptverdächtige. Du weißt nicht mal, was los ist. Mhm. Ich kann da gar nicht beschreiben, wie ich mich da gefühlt habe, weil, wie gesagt, eigentlich wie ein Stück Dreck.
Ja. Wie die Tage danach, habt ihr in der Wohnung wieder gewohnt? Seid ihr zurückgegangen? Wo ging's?
Wir haben bei meinen Eltern 3 Monate gelebt. Es war Chaos. Ich konnte gar nichts alleine mehr machen. Ich bin bei meinen Eltern, habe ich gewusst, ich bin da sicher, ich habe es gewusst. Aber sobald ich in einen Raum gegangen bin und eine Tür da war, ich konnte sie nicht öffnen. Ich bin aufs Klo gegangen, ich konnte eine halbe Stunde nicht mehr raus. Ich konnte die Tür nicht aufmachen, weil ich immer gedacht habe, der steht vor der Tür. Ich habe so Angst gehabt, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben. Ich bin am Klo gesessen und habe mir gedacht, ich schaffe das, ich komme jetzt da raus, ich mache die Tür auf, ich mache sie einfach auf, du bist doch bei den Eltern. Und dann fasse ich sie an, es geht nicht. Die Hand denkt sich, lass sie zu, der steht vor dir. Egal wo du bist, er ist immer da. Hab Angst, er ist da. Und das war eine der schlimmsten Zeiten, wo ich jemals erlebt habe.
Das glaube ich, ja. Du hattest sogar medizinische Betreuung, also dir wurde geholfen. Wie lange warst du in Betreuung, also auch psychische Betreuung?
Also ich habe mit meinem Arzt gesprochen und ich habe ihm gesagt, ich kann nicht einschlafen. Ich konnte tagelang nicht einschlafen. Es war panisch. Ich war panisch, voller Angst. Und dann hat mir mein Arzt gesagt, ja, du könntest dir Schlaftabletten nehmen zur Eingewöhnung, dass du dann irgendwann wieder einschlafen kannst. Dann haben sie gesagt, wenn du die haben willst, musst du zum Psychologen gehen. Und dann sind wir zum Psychologen gegangen und wir hatten einen Termin mit ihnen. Und das war alles ganz komisch. Ich habe mich da nicht wohl gefühlt. Das war nicht richtig. Mein Mann ist mit reingekommen, aber der Psychologe wollte das nicht. Ich habe gesagt, ich gehe nirgendwo hin ohne meinen Mann. Ich habe Angst. Ich habe gerade was Schweres erlebt. Ich will nicht ohne ihn sein. Dann haben wir uns reingesetzt und der Psychologe hat uns angeschaut und durch uns durchgeschaut. Also der war selber so komisch. Dann hat er gefragt, was ich denn so brauche. Habe ich gesagt, ich bräuchte einfach nur Schlaftabletten. Ich möchte einfach nur mal einschlafen, weil ich es einfach nicht kann. Mein Mann hat gesagt, Schatz, komm, wir gehen, wir schaffen das allein. Er hat mich genommen und wir sind rausgegangen. Wir haben die Schlaftabletten, das Rezept mitgenommen und sind einfach rausgegangen, weil er hat gesagt, ich schaff das, ich peppel dich auf.
In dieser Zeit, also seit es wieder nach Hause gegangen, die Ermittlungen der Kriminalpolizei liefen ja.
Ja.
Gab es mittlerweile schon Erfolge? Es war ja doch schon einige Zeit jetzt vergangen nach diesem Überfall. Die Kriminalpolizei hat keine Ergebnisse.
Im Gegenteil. Das ist dann irgendwann so ausgeartet, durch das, dass ja ich die ersten 3 Tage auch der Hauptverdächtige war, aufgrund der Beweislage auch, also die es in den Augen der Polizei ja nicht gab. Wir sind eigentlich oft runtergefahren und haben immer irgendwie Sachen gesagt, wo uns aufgefallen sind. Wir haben einfach immer irgendwie nachgedacht und sind sämtliche Personen wirklich durchgegangen, bis in die Familie rein, wo wir gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht verrückt werden, damit wir uns nichts einbilden und Sachen sehen, die gar nicht stattfinden. Also Richtung Depression haben wir ja schon gehabt, beide. Und das Schlimmste war einfach, sie hat es am eigenen Körper erlebt. Das kann man nicht toppen. Aber ich habe mir gedacht, wer hilft mir, wer gibt mir einen klaren Kopf, damit ich die Sache im Griff habe, dass ich das alles wirklich im Griff habe, dass uns nichts aus den Händen gleitet, weil es liegt jetzt nur noch an mir, weil keiner da ist, der helfen kann, damit man irgendwie Beweise irgendwie vorbringen kann an die Kripo. Da ging nichts.
Also die Kriminalpolizei konnte euch nicht wirklich helfen. Sie haben keinen Verdächtigen gefunden. Sie haben den Fall weiter untersucht. Wie ist das weitergegangen? Was mit dem Verfahren passiert? Läuft es noch?
Nee, also wir haben dann nach einer Zeit, weiß nicht, wie lange das dauert hat, Schreiben im Briefkasten bekommen von der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren wurde aufgrund der geringen Beweislage eingestellt. Und dann wurde noch was hinzugefügt. Meine Frau kann doch jetzt wieder ihre Jacke abholen, also die blutverschmierte, wo halt die Tat passiert ist. So einfach, als wäre das selbstverständlich. Und ich glaube, die hatten sogar einen Reifen zur Untersuchung im Labor, ob sie irgendwelche Fasern feststellen können oder sonstiges. Und das kann man doch alles wieder abholen.
Mhm. Ja. Okay. Das ist natürlich bitter. Wie lange hat es gedauert, bis ihr überhaupt oder bis du wieder im normalen Leben angekommen bist, bis du nicht mehr Angst hattest, eine Tür zu öffnen?
2 Jahre. Mhm. Weil wir hatten keinen, der uns geholfen hat. Weder ein Psychiater, den wollte man nicht, weil der war so komisch. Wir hatten uns. Mein Mann hat sich sehr um mich gekümmert und wollte, dass es mir einfach gut geht. Mhm. Ihm ging es selber nicht gut, weil an dem Tag war er nicht da. Mir ging es auch nicht gut und er hat alles für mich gemacht. Alles. Und er war mein Psychiater und einfach mein Held damals, weil ohne ihn hätte ich das einfach nicht so alles so schnell lernen können, weil ich habe dann auch nach einer Zeit einfach ihn anrufen müssen, wo ich in die Arbeit gefahren bin, damit ich einfach eine Stimme habe, dass ich einfach diese Tür aufmachen kann. Aber er hat für mich gekämpft und für sich selbst auch. Also er hat für beide gekämpft.
Das ist eine so beeindruckende Geschichte, die ihr hier mit uns teilt. Es ist furchtbar, sich das vorzustellen, was euch passiert ist, was dir passiert ist, was ihr durchgemacht habt in der Zeit. Aber tatsächlich, das war ja noch nicht alles. Es kamen ja noch viele schlimme Dinge in eurem Leben auf euch zu. Was es damit auf sich hat, das schauen wir uns beim nächsten Teil an, in unserem Teil 2 mit euch. Da gucken wir ein bisschen tiefer in euer Leben und wie die Wende dann gekommen ist. Also wie euer Leben dahin gekommen ist, wo ihr heute seid. Ich kann schon versprechen, es ist eine beeindruckende Geschichte. Wie es weiterging mit der Geschichte von Timo und Helena, das wollen wir uns im nächsten Teil angucken. Wir werden also einen zweiten Teil haben, zu dem wir euch ganz herzlich einladen wollen, um ein bisschen tiefer in das Leben hineinzugucken, was noch passiert ist an wirklich dramatischen Dingen in ihrem Leben, aber wie sie auch den Ausweg gefunden haben. Dazu eine herzliche Einladung. Gottes Segen euch.